Fachfragen. Ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt.
Herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören ausgewiesene Experten zu Brennpunktthemen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute: Wird Kartellrecht grüner? Ein Update. Nachhaltigkeitsziele und Kriterien, also im weiteren Sinne ESG-Aspekte, stehen nach wie vor im Fokus der gesellschaftlichen Debatte und bestimmen das Konsumverhalten der Verbraucher. Deshalb wächst in Unternehmen die Motivation, Nachhaltigkeitsinitiativen teilweise sogar branchenweit ins Leben zu rufen. Diese können für teilnehmende Unternehmen zugleich einen Wettbewerbsvorteil und für andere Marktteilnehmer Nachteile erzeugen. Damit rückt das Thema auch im Kartellrecht immer mehr in den Mittelpunkt. Doch auch wenn Initiativen ESG-Themen ansprechen, die sozial und gesellschaftlich erwünscht sind, können sie als wettbewerbsbeschränkende Absprachen unter das Kartellverbot fallen. Die Folgen können gravierend sein. Es drohen insbesondere hohe Bußgelder, Schadensersatzerforderungen und Reputationsschäden. Darüber können wir heute mit Jacqueline Unkelbach sprechen, Rechtsanwältin und Senior Managerin mit dem Schwerpunkt Antitrust und Merger Control. Sie arbeitet bei der KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft in Köln und berät zu allen Aspekten des deutschen und europäischen Kartell- und Fusionskontrollrechts. Hierzu zählt die Vertretung von Unternehmen in Kartell-, Missbrauchs- und Fusionskontrollverfahren vor dem Bundeskartellamt, der Europäischen Kommission und vor Gericht sowie die Beratung zur kartellrechtlichen Compliance und vertriebskartellrechtlichen Fragen. Guten Tag, Frau Unkelbach. Willkommen bei den Fachfragen. Schön, dass Sie hier sind.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Gleich zur ersten Frage, Frau Unkelbach. Welche kartellrechtlichen Risiken sehen Sie bei der Umsetzung von ESG-Initiativen?
Ja, aus kartellrechtlicher Sicht ist es so, dass wie bei allen Absprachen auch ESG-Initiativen unter das Kartellverbot fallen können, wenn sie Wettbewerbsbeschränkungen bezwecken oder bewirken. Wenn das so ist, dann drohen den Unternehmen insbesondere hohe Bußgelder. Das Gesetz sieht hier tatsächlich Höhen von bis zu 10% der Konzernumsätze des oder der verstoßenen Unternehmen vor. Nichtigkeit etwaiger zugrunde liegender Verträge, Schadensersatzforderungen und natürlich, wenn es bekannt wird, Reputationsschäden. Aus Sicht der Unternehmen, die an solchen ESG-Initiativen interessiert sind, ist da häufig so ein Zwiespalt wahrzunehmen. Einmal ist es ja so, dass Politik, Recht, Gesellschaft verlangt heutzutage eine nachhaltige Unternehmensführung. Wir können denken an das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder den CO2-Grenzausgleichsmechanismus. Bei vielen Nachhaltigkeitszielen ist es dann aber so, das beste Beispiel ist ja zum Beispiel der CO2-Ausstoß, dass da immer mitschwingt, das können wir nur gemeinsam schaffen. Es bringt nicht wirklich was, wenn einer verzichtet aufs Autofahren, weil ganz lapidar gesagt, sondern dann, wir müssen es irgendwie gemeinsam anpacken. Oft ist es aus Unternehmenssicht auch so, dass sehr hohe Investitionen zur Erreichung eines Nachhaltigkeitsziels erforderlich sind, die sich unter Umständen aus Unternehmenssicht nur lohnen, gemeinsam zu investieren, also gemeinsam vorzugehen. Das Naheliegendste ist dann also, sich gemeinsam mit anderen Unternehmen, zum Beispiel aus derselben Branche, was zu überlegen, was man hier machen könnte. So, und da kommt dann tatsächlich das Kartellrecht ins Spiel. Was ja im Ursprung erstmal davon ausgeht, freier Wettbewerb, wir wollen freien Wettbewerb vom freien Spiel der Unternehmenskräfte. Und das schaut natürlich der Sache nach erstmal, ich sag mal, mit einer hochgezogenen Augenbraue auf Absprachen zwischen Wettbewerbern. Jetzt mal egal, was sie dann für einen Inhalt haben. So, das heißt dann aber nicht, auch für Nachhaltigkeitsinitiativen heißt das natürlich nicht, dass die dann grundsätzlich unzulässig sind. Ganz im Gegenteil, wenn bestimmte Voraussetzungen eingehalten werden, dann können solche auch durchaus begrüßt werden vom Gesetz oder von den Kartellbehörden. Das ist durchaus möglich. Aber dabei gibt es dann auch zahlreiche Beispiele für Nachhaltigkeitskooperationen, die selbst vom Bundeskartellamt geprüft und abgesegnet worden sind. Wir denken da zum Beispiel an die Initiative Tierwohl. Das findet man ja jetzt zum Beispiel auf ganz vielen Fleischpackungen. Fairtrade-Label kennt man auch. Branchenvereinbarung Milch. Das sind alles nachhaltige Kooperation gewesen, die sich das Bundeskartellamt auch schon mal angeschaut hat.
Und wie können Unternehmen ESG-Initiativen kartellrechtskonform gestalten?
Das ist auch eine typische Juristenantwort. Jetzt lässt sich pauschal natürlich nicht beantworten, weil da einfach ganz viele Faktoren relevant sind. Einmal natürlich der konkrete Inhalt der Initiative. Was wollen die Unternehmen eigentlich machen? Dann die Marktstruktur des relevanten Marktes. Also ist da ganz viel Wettbewerb oder ist es ein oligopolistischer Markt? Die Marktanteile der beteiligten Unternehmen können da eine Rolle spielen, die ausschlaggebend ist. Oder aber auch die Frage, welche Qualität und Quantität Effizienzen haben die, also Vorteile, die den Verbrauchern zugutekommen. Ein guter Ausgangspunkt tatsächlich für die Bewertung und Konstruierung, sage ich mal, solcher Initiativen ist oder sind die im letzten Jahr in Kraft getretenen Horizontalleitlinien der Europäischen Kommission. Konkret gibt es dort ein Kapitel zu Nachhaltigkeitsvereinbarungen, wo verschiedene Szenarien oder Typen von Nachhaltigkeitsinitiativen skizziert werden und dann kartellrechtlich eingeordnet werden, wie und unter welchen Umständen sie zulässig sind. Ein Beispiel, was in den Horizontalleitlinien genannt wird, sind sozusagen die aus kartellrechtlicher Sicht weniger problematischen Varianten, also Absprachen, die potenziell keinen wettbewerbsbeschränkenden Charakter haben. Das ist dann der Fall, wenn die wirtschaftliche Tätigkeit nicht tangiert wird. Da Beispiel dafür wäre, ich glaube, das bringt die Kommission tatsächlich auch in den Horizontalleitlinien, wenn Unternehmen sich gemeinsam überlegen, wir wollen jetzt weniger Druckpapier verwenden. Das kennt man ja auch von überall her eigentlich mittlerweile. Oder ab 21 Uhr machen wir die Außenbeleuchtung aus. Das wäre sozusagen aus Sicht der Horizontalleitlinien und des Kartellrechts dann nicht problematisch aus kartellrechtlicher Sicht. Ein weiteres Szenario, was dort dargestellt wird, also es gibt einige, aber ein weiteres wäre natürlich, da wird es dann kartellrechtlich schon heißer, was ein häufiger Gegenstand von solchen Nachhaltigkeitsinitiativen ist, sind Normenvereinbarungen, wie eben schon mal angesprochen, diese Gütesiegel und so weiter. Konkret sieht das dann häufig so aus, dass Wettbewerber oder ja eine ganze Industriesparte sich verabredet, nicht nachhaltige Verpackungsmaterialien wie Plastik oder fossile Brennstoffe wie Öl, Kohle, das soll alles nicht weiterverwendet werden. Oder in der Fleischproduktion auch ein ganz typisches Beispiel, bessere Lebensbedingungen oder besseres Futter für das Schlachtvieh oder im Gemüseanbau Umstellung auf biologische Düngemittel. Das wären alles so Beispiele, die so eine Normenvereinbarung zum Gegenstand haben könnte. Oft wird das dann mit einem Gütesiegel quittiert, also dieses und jenes Unternehmen hat dann die Voraussetzung dieses Gütesiegels eingehalten und genau. Also wie gesagt, das sind dann Themen, die kartellrechtlich schon heißer werden, aber auch dafür gibt die Europäische Kommission in ihren Horizontalleitlinien Guidance, insofern als das bei der Einhaltung bestimmter Voraussetzungen schon ein erhebliches Maß an Rechtssicherheit für die beteiligten Unternehmen erreicht werden kann, sodass die dann, wenn sie sich zu solchen Normenvereinbarungen zusammentun, bei Einhaltung dieser Voraussetzungen durchaus mit durchgedrückten Schultern sagen können, dass das keine negativen Auswirkungen auf den Wettbewerb haben dürfte. Genau, wichtig dabei ist, dass diese Voraussetzungen, diese Kriterien von Anfang an, also schon bei der Konzeptionierung des Standards beachtet werden. Um mir ein paar Stichpunkte zu nennen, Transparenz bei Entwicklung des Standards, Freiwilligkeit, jederzeitiger diskriminierungsfreier Zugang. Das muss sozusagen schon bei der Konzeptionierung beachtet werden. Praktisch heißt das für die Unternehmen eigentlich idealerweise, dass sie von Anfang an entweder in-house oder extern durch Beauftragung entsprechender Spezialisten kartellrechtliche Expertise einbringen. Also bei dem Design der Normenvereinbarung schon und nicht erst, wenn, ich sag mal, das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und alles schon steht und dann möglicherweise bestimmte Voraussetzungen nicht eingehalten worden sind, die einem dann nachträglich ins Gesicht springen können.
Welche Rolle spielt dabei denn die Transparenz, um kartellrechtliche Probleme in ESG-Projekten zu vermeiden?
Transparenz ist ein ganz wichtiges Thema. Grundsätzlich hat der Prozess zur Entwicklung des Standards transparent zu sein. Und zwar, das heißt, dass er im Prinzip allen Wettbewerbern oder allen Interessenträgern, die an der Teilnahme interessiert sind, offenstehen muss. In den Horizontalleitlinien heißt es explizit, dass den Interessenträgern ermöglicht werden muss, sich in jeder Phase der Normentwicklung rechtzeitig und effektiv über anstehende, laufende und abgeschlossene Normungsarbeiten zu informieren. Das heißt mal zusammengefasst, insbesondere in der Entwicklungsphase einer Normung, am besten eine breite Öffentlichkeit unter den Interessenträgern schon zu involvieren ist.
Und wie kann das praktisch umgesetzt werden?
Da habe ich schon einiges gesehen. Zum Beispiel, dass Interessenvertretungen einer bestimmten Branche tatsächlich auf ihren Websites interessierten Marktteilnehmern die Möglichkeit gegeben haben, bestimmte Entwürfe zu kommentieren. Also sie dazu angehört wurden und ganze Kommentierungsverfahren durchgeführt wurden für die ganze Branche, sage ich mal. Teilweise habe ich auch schon gehört, dass bestimmte Unternehmen, die dann von denjenigen, die die Normung einführen wollen, als Interessenträger identifiziert worden sind und dann tatsächlich direkt angeschrieben worden sind mit der Bitte um Kommentierung. Was sonst noch in Betracht käme, wären Veröffentlichungen auf in der Industriesparte, um die es dann geht, relevanten Plattformen, Websites oder sonstigen Verbänden. Genau, eigentlich ist da vieles möglich. Das muss man dann im Einzelfall schauen, wo da die besten Kanäle sind, das zu veröffentlichen, sage ich mal.
Hand aufs Herz, Frau Unkelbach, ist das Kartellrecht wirklich grüner geworden?
Ja, also ich würde sagen, unterm Strich kann man das schon sagen. Allein das eben schon häufig angesprochene Kapitel in den Horizontalleitlinien enthält endlich einen Leitfaden für konkrete Nachhaltigkeitsvereinbarungen, was dann tatsächlich erhebliche Erleichterung für die Bewertung und vor allem, und das ist ja wichtig für die Unternehmen, für die kartellrechtskonforme Ausgestaltung solcher Initiativen bringt. Wenn man in andere Länder schaut, dann ist es tatsächlich so, Paradebeispiel ist da Österreich. Da wurde im letzten Jahr sogar eine, ich sag mal, gesetzliche Privilegierung für Nachhaltigkeitsvereinbarungen etabliert. Auch in der deutschen Fallpraxis, wenn wir mal zum Bundeskartellamt einmal rüberluken, ist es tatsächlich so, dass zu beobachten ist, dass sowohl das Bundeskartellamt als auch andere Kartellbehörden ernsthaft Nachhaltigkeitsinitiativen, also ich sag mal, nicht gegreenwashten Initiativen, die eigentlich anderen Zwecken dienen, also ernsthaft Nachhaltigkeitsinitiativen, tatsächlich recht positiv gegenüberstehen, sofern halt der relevante Rechtsrahmen eingehalten ist.
Frau Unkelbach, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Gedanken und Infos zu dem Thema.
Vielen Dank Ihnen auch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, mehr erfahren Sie in dem Beitrag, den Jacqueline Unkelbach im aktuellen Doppelheft unserer Zeitschrift ESGZ veröffentlicht hat. Der Link dazu wie immer in den Shownotes. Wir hoffen, dass Sie gerne zugehört haben und dass wir einige Fragen für Sie klären konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.